Homosexualität. Das in etwa einer Viertelstunde. Vorher hören Sie noch, wie man in der Villa Tugendhat in Brünn an diesem Wochenende das 25-jährige Jubiläum zum Eintrag als UNESCO-Weltkulturerbe feiert. Und Sie lernen einen betagten Tschechen kennen, dessen Stimme in den Weiten des Weltalls kreist. Neugierig geworden? Dann bleiben Sie dran. Wir beginnen mit den Nachrichten von Till Janzer.
Die Nachrichten.
Der Václav-Havel-Flughafen in Prag analysiert zusammen mit Sicherheitsbehörden den Drohnenvorfall in Leipzig, um eventuelle neue Empfehlungen zu formulieren. In einer Presseerklärung des Flughafens hieß es, dass ein langfristiges Konzept zur Sicherheit bei einer illegalen Drohnenannäherung bestehe. Premier Andrej Babiš hatte gegenüber der Tageszeitung Deník N gesagt, Tschechien verstärke in Reaktion auf den Vorfall in Leipzig den Schutz seiner Flughäfen. Am Dienstagabend war auf dem Flughafen der sächsischen Stadt eine Sprengstoffdrohne bemerkt worden, die zwischen zwei ukrainischen Antonov-Frachtflugzeugen über dem Boden flog. Kurz darauf stieß eine DHL-Frachtmaschine beim Landeanflug auf Leipzig mit einem fliegenden Gegenstand zusammen und musste nach Hannover umgeleitet werden. Die tschechische Polizei hat in älteren Social-Media-Beiträgen des Abgeordneten Filip Turek von der Regierungspartei Motoriste Sobě insgesamt 3 Straftatbestände ermittelt. Sie seien aber alle verjährt, berichtete das Nachrichtenportal des tschechischen Rundfunks iRozhlas.cz nach Einblick in den entsprechenden Beschluss der Polizei. Insgesamt untersuchten die Ermittler 85 Facebook-Posts des Politikers, der auch Regierungsbeauftragter für den Green Deal ist. Die Einträge stammten aus den Jahren 2010 bis 2017. 8 Beiträge hätten dem Tatbestand der Volksverhetzung entsprochen, hieß es, und einer auch dem Tatbestand der Billigung von Straftaten. Außerdem sieht es die Polizei als erwiesen an, dass Filip Turek in einer Videoaufnahme von 2015 mit dem Hitlergruß zu sehen ist. Der Abgeordnete hat bisher seine Schuld immer zurückgewiesen und auch die Autorenschaft an den Beiträgen geleugnet. In den Hotels und Pensionen in Tschechien haben sich im zweiten Quartal dieses Jahres insgesamt 6,4 Millionen Gäste einquartiert. Das bedeutete einen leichten Anstieg von 0,5% gegenüber dem Vergleichszeitraum 2025. Die Zahlen wurden am Freitag vom tschechischen Statistikamt veröffentlicht. Zu dem Anstieg trugen einheimische Gäste bei. Die Zahl der ausländischen Besucher stagnierte hingegen erstmals seit dem Frühjahr 2021. Insgesamt waren es 3,4 Millionen Gäste aus dem In- und 2,9 Millionen Gäste aus dem Ausland. Fast 6.000 Packungen des wichtigen Brustkrebsmedikaments Tamoxifen sind auf dem Weg in die tschechischen Apotheken. Dies teilte das Gesundheitsministerium am Freitag auf seiner Website mit. Das Medikament fehlt in Tschechien seit dem vergangenen Jahr, weil der Hersteller die Lieferung unterbrochen hat. Seit Juni sind auch die Ersatzprodukte nicht mehr zu bekommen. Insgesamt 1.250 Patientinnen sind hierzulande auf Tamoxifen oder wirkstoffgleiche Medikamente angewiesen. Laut dem Staatlichen Institut für Arzneimittelkontrolle dürfen Apotheken in Tschechien derzeit auch Ersatzmedikamente aushändigen, die hierzulande noch nicht registriert sind. Der Ernteeinbruch in Tschechien liegt laut der zweiten Schätzung des Statistikamtes höher als zunächst erwartet. So sollen wegen der anhaltenden Dürre diesen Sommer nur 6,39 Millionen Tonnen Getreide eingefahren werden und damit fast 17% weniger als im vergangenen Jahr. In einer ersten Schätzung war ein Minus von 15,9% angekündigt worden. Beim Raps wird ein Ertrag von 808.000 Tonnen erwartet und damit rund 20% weniger als 2025. Bei dieser Feldfrucht könnte es sich um die schlechteste Ernte seit 14 Jahren handeln. Zum Sport. In den Hinspielen der dritten Qualifikationsrunde zu den europäischen Pokalwettbewerben haben die beiden beteiligten Clubs aus Tschechien unterschiedliche Ergebnisse erzielt. Der FC Hradec Králové unterlag im Kampf um den Einzug in die Europa League zu Hause gegen Besiktas Istanbul mit 0:1. Der FK Jablonec gewann hingegen in der Qualifikation zur Conference League vor eigenem Publikum mit 2:0 gegen RFS Riga aus Lettland. Russland. Beide Rückspiele finden am Donnerstag kommender Woche statt. Die Sieger der Duelle ziehen in die Playoff-Runde ein. Und zum Schluss noch die Wetteraussichten. Am Samstag ist es in Tschechien meist heiter bis sonnig. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 26 bis 30 Grad. Im Norden und Nordwesten des Landes ist es nicht ganz so heiß, bei Maxima von bis zu 24 Grad.
Danke an Till für die Nachrichten von diesem Freitag. Die ikonische Villa Tugendhat in Brünn gilt als Meisterwerk der modernen Architektur. Anlässlich seines 25-jährigen Jubiläums auf der UNESCO-Welterbeliste lädt das Denkmal ab diesem Freitag zu einer dreitägigen Feier ein. Das Programm bietet Konzerte, Kunstinstallationen und als Höhepunkt eine Videomapping-Show direkt auf der Fassade der Villa. Marketa Kachlikova weiß mehr.
Die Villa wurde nach den Plänen des deutschen Architekten Ludwig Mies van der Rohe entworfen und 1930 fertiggestellt. Sie diente als Wohnhaus für das Unternehmer-Ehepaar Fritz und Grete Tugendhat. Die jüdische Familie wohnte dort allerdings nur bis 1938, als sie vor der drohenden Ausdehnung des NS-Machtbereichs auf die Tschechoslowakei floh und in die Emigration ging. Seit 2001 gehört die Architekturikone zum UNESCO-Weltkulturerbe und ist auf dieser Liste bis heute das einzige freistehende Gebäude der Moderne in Tschechien. Ihr UNESCO-Jubiläum feiert die Villa Tugendhat an diesem Wochenende gemeinsam mit ihren Nachbarinnen, den Villen Arnold und Löw Beer, im Rahmen eines dreitägigen Kulturprogramms. Die Feierlichkeiten fallen zudem mit dem 140. Geburtstag von Mies van der Rohe zusammen. Das Programm bietet Konzerte in den Gärten, Kunstinstallationen und öffentlich zugängliche Cafés in allen drei Häusern. Die Hauptattraktion soll aber eine abendliche Videomapping-Show unter dem Titel Light Up Tugendhat sein, die sich über alle drei Gebäude erstreckt. Jede der Villen widmet sich beim Videomapping einem eigenen Thema, kündigt Iveta Cerna an. Die Leiterin der Villa Tugendhat sagte in einem Gespräch mit Radio Prag International:
Die Villa Löwbeer präsentiert das materielle und immaterielle UNESCO-Kulturerbe Südmeerens, wie auch das traditionelle Handwerk des Blaudrucks oder den Volkstanz Verbuink. Die Villa Arnold wiederum wird durch eine künstlerische, abstrakte und kreative Installation in Szene gesetzt.
Für die Videomapping-Show an der Villa Tugendhat hätten die Künstler und das Team des Museums eng zusammengearbeitet, betont die Leiterin.
Wir möchten die besondere Staatsgeldkonstruktion des Hauses visuell hervorheben. Und natürlich dürfen dabei auch berühmte Zitate des weltbekannten Architekten Mies van der Rohe nicht fehlen.
Für Iveta Cerna geht es beim UNESCO-Jubiläum um weit mehr als nur darum, die internationale Anerkennung der Villa zu feiern. Sie betont, dass die Aufnahme in die Welterbeliste auch die Pflege und Verwaltung des Gebäudes nachhaltig geprägt habe.
Wissen Sie, ein Mitglied der UNESCO-Welterbe-Familie zu sein, ist vor allem ein Zeichen höchster Qualität. Das hat sich nicht nur stark auf den Tourismus ausgewirkt, sondern vor allem auf die Art und Weise, wie wir mit diesem Kulturerbe umgehen. Wir haben bereits einen weiten Weg zurückgelegt und es ist uns bewusst, dass wir die Verwalter und Hüter dieses Anwesens sind. Es ist unsere Pflicht, den Fortbestand der Villa Tugendhat zu sichern, einer Ikone, die als Urgroßmutter der modernen Architektur bald ihr 100-jähriges Jubiläum feiert.
Dieses Verantwortungsbewusstsein spiegelt sich auch im Besuchermanagement der Villa wider. Obwohl jährlich fast 60.000 Menschen das Gebäude besichtigen, müsse der Zugang sorgfältig reguliert werden, so Cerna.
Um die Wertugen bestmöglich zu schützen und zu erhalten, gelten im Haus spezielle Besucherrichtlinien. Aus diesem Grund ist die Gruppengröße bei Innenführungen streng auf maximal 16 Personen begrenzt. Zudem führen wir kontinuierlich Wartungs- und Reparaturarbeiten nach einem präzisen Pflegeplan durch. Die Zahl der Personen, die das Haus besichtigen können, ist daher streng limitiert und leider sind die Tickets meist schon 3 Monate im Voraus ausverkauft.
Für alle, die einen Besuch planen, der Großteil des an diesem Wochenende anstehenden Programms ist ohne Voranmeldung zugänglich. Lediglich für die Führungen durch die Villa Tugendhat und die begleitenden Ausstellungen ist eine Online-Reservierung erforderlich.
Die Feierlichkeiten zum UNESCO-Jubiläum der Villa Tugendhat sind nicht die einzige Veranstaltung, die dieser Tage die mährische Metropole belebt. Schon seit Donnerstag läuft in Brünn die 11. Ausgabe des Musikmarathons. Bis Sonntag bietet das Festival mehr als 100 Konzerte auf 20 Bühnen in der ganzen Stadt und das Programm in der Villa Tugendhat ist ein Teil davon. Und nun geht es ganz weit weg. Die tschechische Sprache ist auch noch Dutzende Milliarden Kilometer von der Erde entfernt zu hören. Denn die beiden Voyager-Raumsonden führen Aufnahmen mit Grüßen von der Erde mit sich. Mehr erfahren Sie nun von Martina Schneiber-Gewahr.
Seit 50 Jahren durchqueren die Raumsonde Voyager 1 und ihre baugleiche Schwestersonde Voyager 2 das Weltall. Sie sammeln Daten aus dem äußeren Sonnensystem. An Bord der beiden Fluggeräte befindet sich ein Gegenstand namens Voyager Golden Record. Es ist eine kupferne Datenplatte, die zum Schutz vor Korrosion mit Gold überzogen ist und auf der sich unter anderem Aufnahmen von Grüßen in 55 Sprachen finden. Liebe Freunde, wir wünschen Ihnen alles Gute. Diese Grußbotschaft auf Tschechisch wurde vor 50 Jahren von Václav Otakar Kostroun aufgenommen. Der Physiker lebt heute in den USA. Eine Gruppe von Mitarbeitern der Sternwarte in Brünn hat den Forscher vor kurzem in Übersee besucht. Kostroun feiert in diesem Jahr seinen 88. Geburtstag. Den Großteil seines Lebens verbrachte er in den USA. An Tschechien denke er jedoch oft, wie Kostroun in einem Gespräch betonte, das von der Brünner Sternwarte veröffentlicht wurde. Der Wissenschaftler sagte unter anderem:
Ich bin stolz darauf, dass die tschechische Sprache dank meiner Stimme an dem am weitesten entfernten Punkt im Weltall erklingt, den wir als Menschheit bislang erreicht haben. Es freut mich noch mehr, dass ich auf Tschechisch nun zu Ihnen in der Tschechischen Republik sprechen kann.
Die Sonde Voyager 1 wird im Herbst eine Entfernung von einem Lichttag zur Erde überschreiten. Das sind ungefähr 26 Milliarden Kilometer. Ein Funksignal von der Sonde auf die Erde benötigt inzwischen etwa 24 Stunden. Wissenschaftler von der US-amerikanischen Raumfahrtbehörde NASA wollten laut Kostroun einst an Bord der Voyager-Sonden eine Botschaft in die Tiefen des Weltraums senden. Für potenzielle Erfinder oder zumindest als eine Erinnerung an die Menschheit. Die Nachricht sollte in vielen Sprachen aufgenommen werden, erinnerte sich der tschechische Physiker.
Ich war damals gerade in meinem Labor, als mich eine Bekannte anrief. Sie war Ungarin und wusste, dass ich Tschechisch spreche. Sie sagte mir, dass gerade eine Aufnahme für die Sonde Voyager entsteht. Ich hatte nur ein paar Minuten Zeit, um zu überlegen, wie ich mich kurz äußern könnte. Dann sagte ich ungefähr: Liebe Freunde, ich wünsche Ihnen das Allerbeste.
Václav Kostroun hat sich damals dafür interessiert, warum gerade er angesprochen wurde und nicht etwa jemand von der UNO.
Sie sagten, dass sie dort schon angefragt hätten, aber jeder wollte 20 Minuten lang reden. Die vergoldete Platte hatte jedoch keine derartige Kapazität.
Die Forscher von der NASA suchten damals also an den Universitäten nach Menschen, die verschiedene Sprachen beherrschen. Insgesamt wurden Grüße in 55 Sprachen aufgenommen. Um die Langlebigkeit zu gewährleisten, wurden die Stimmen auf der kleinen vergoldeten Datenplatte aufgezeichnet. Die damals gebräuchlichen Magnetbänder wären von der kosmischen Strahlung schnell gelöscht worden. Die darum ausgewählte Platte dürfte jedoch Milliarden von Jahren überdauern. Tomáš Přibyl von der Sternwarte in Brünn betont, es sei ein Glücksfall, dass die tschechischen Forscher Professor Kostron jetzt während der Ferienzeit an der Cornell University überhaupt angetroffen hätten.
Das Schuljahr ist gerade zu Ende, viele Mitarbeiter waren schon weg, aber Herr Kostron hatte zum Glück Zeit und hat beim Anruf nicht gleich wieder aufgelegt.
Václav Kostron erklärt in einem Interview, er würde an den Grüßen, die er vor 50 Jahren für die Raumsonde aufgezeichnet hat, auch heute nichts ändern. Der Platte mit den Aufnahmen wurde in der Sonde eine einfache Gebrauchsanleitung sowie die kosmische Adresse des Planeten Erde beigefügt. Niemand weiß jedoch, ob sie tatsächlich einmal jemand findet. Stephen Hawking habe Befürchtungen gehabt, dass dies gefährlich sein könnte, bemerkt Professor Kostrom dazu. Sollten die Außerirdischen unseren Planeten anhand der Daten aus der Sonde aufspüren, wird dies seiner Ansicht nach aber nicht mehr zu unseren Lebzeiten geschehen.
Soweit das Tagesecho von diesem Freitag. Sie hören Radio Prag International, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks auf Deutsch. Am Samstag ziehen wieder tausende queere Menschen und ihre UnterstützerInnen durch Prag. Die Prague Pride Parade steht an. In der Tschechoslowakei wurde die Homosexualität bereits 1961 entkriminalisiert und damit früher als in vielen westlichen Ländern. Wie kam es dazu, dass das ansonsten repressive kommunistische Regime ausgerechnet in dieser Frage einen liberalen Standpunkt einnahm? Und wie sah dann die Realität für Schwule und Lesben aus? Mit Blick auf das gerade stattfindende Prague Pride Festival senden wir nun eine Wiederholung vom Juni 2023.
Die CSSR gehörte zwar nicht zu den ersten Staaten in Europa, die homosexuelle Kontakte legalisierten, denn Frankreich oder Belgien kamen dem sogar um 100 Jahre zuvor. Dennoch bedeutete die Entkriminalisierung, die 1961 beschlossen wurde und zum Jahresanfang 1962 in Kraft trat, einen bedeutenden Schritt. In England konnten Homosexuelle noch bis 1967 gerichtlich verurteilt werden, in Westdeutschland bis 1968, in Norwegen bis 1972, in Schottland bis 1981 und in Irland und Russland sogar bis 1993. Heute gilt Spanien als Paradies für die LGBT-Community. Dabei hatte das Franco-Regime Schwule noch hart verfolgt. Warum im Gegensatz dazu gerade die kommunistische Tschechoslowakei bei diesem Thema eine liberale Position bezog, weiß die Soziologin Katarzyna Liškova. Sie ist Autorin des Buches Sexual Liberation Socialist Style, Communist Czechoslovakia and the Science of Desire oder auf Deutsch Sexuelle Befreiung im sozialistischen Stil, die kommunistische Tschechoslowakei und die Wissenschaft von der Lust.
Sexologové. Sexologický výzkum homosexuality tedy probíhal po většinu 50. let.
Das ist den Sexologen zu verdanken. Von 1950 bis 58 haben sie hierzulande die Homosexualität wissenschaftlich untersucht. Man wollte wissen, ob sie vielleicht heilbar wäre. Damit meine ich die männliche Homosexualität, denn auf sie bezog sich die strafrechtliche Verfolgung. Zur weiblichen Homosexualität gab es hingegen keine Gesetze. Die Sexologen konzentrierten sich also auf die Männer. Nach 8 langen Jahren der Forschungen kamen sie zu dem Ergebnis, dass nicht ein einziger ihrer Patienten hatte geheilt werden können. Und das galt auch für jene Männer, die eine Ehe eingingen. Selbst bei ihnen führte das nicht dazu, dass sie sich dann Frauen als sexuellen Partnern zuneigten. Das heißt, die tschechoslowakischen Sexologen schlossen 1958 ihr Forschungsprojekt ab mit der Erkenntnis, dass sich die männliche Homosexualität nicht heilen lasse. Und wenn weder der Betroffene noch die Wissenschaft dies könnten, dann dürfe Schwulsein auch nicht unter Strafe gestellt werden, so ihre Folgerung. Deswegen waren sie bei den Politikern dafür, den Paragraph über Homosexualität nicht mehr in die geplante Novelle des Strafgesetzbuches aufzunehmen.
Aby Homosexualita vypadla z chystané novely trestního zákoníka.
Die Politiker betrachteten die Sache nüchtern, nämlich aus fachlicher Sicht und nicht aus weltanschaulicher. Und da die Wissenschaftler zu dem Schluss gekommen waren, dass eine gleichgeschlechtliche Orientierung keine Abweichung, sondern eine Variante der Sexualität sei, ging die politische Führung auf die Empfehlung der Experten ein. So kippte die Homosexualität aus dem tschechoslowakischen Strafrecht. Im Übrigen hatte das Gesetz von 1950 als Höchststrafe für Sex zwischen zwei Männern ein Jahr Gefängnis festgelegt, und das war im Vergleich zu anderen Ländern ein geringes Strafmaß. Was allerdings weiter strafbar blieb, war der sexuelle Verkehr zwischen einem erwachsenen Mann und einem minderjährigen Partner. Für Heterosexuelle lag die Grenze der Strafbarkeit bei 15 Jahren. Der Sexologe Jaroslav Zvierzina erinnert sich an die damalige Zeit. Für erwachsene Schwule zog der Flirt mit einem Jugendlichen oft eine verordnete psychiatrische Behandlung nach sich.
Als mladý psychiatr, že jsem ochranu, léčbu homosexuálů činil.
Als junger Psychiater hatte ich häufig mit solchen Fällen sogenannter Schutzbehandlung zu tun. Die erwachsenen Schwulen hatten das Pech, dass es strafbar war, wenn sie zum Beispiel mit einem Jugendlichen ein Bier trinken gingen und dann mit ihm im Bett landeten. Die Jugendlichen verpetzten diese Männer häufig oder erpressten sie. Wir Sexologen wollten aber absolut nicht, dass Homosexuelle für ihre sexuelle Orientierung bestraft werden.
Und wie sah dann die psychiatrische Schutzbehandlung aus? Man habe sich in der Ambulanz unterhalten und die Betroffenen dann weiterziehen lassen, so Jaroslav Zierzina. Die einzige Behandlung der tschechoslowakischen Spezialisten war, die sexuelle Orientierung ihrer homosexuellen Patienten einfach zu akzeptieren. Sogenannte Konversionstherapien waren in den 1970er und 80er Jahren bereits ausgeschlossen. In ihren Erinnerungen an diese Zeit berichten tschechische Schwule sogar, dass Gruppentherapien bei Psychologen der ideale Ort zum Kennenlernen gewesen seien. Denn Kontaktanzeigen von Homosexuellen zum Beispiel wurden von den Zeitungen nicht abgedruckt. Und selbstverständlich gab es auch noch längst keine Apps wie etwa das heutige Grindr. Die Entkriminalisierung war sicher ein wichtiger Schritt, um das Leben von Schwulen zu verbessern. Dennoch war auch die tschechoslowakische Gesellschaft immer noch strikt heteronormativ. Wer homosexuell war, galt weiterhin als unnormal. Die Vorurteile hätten damals die progressive Gesetzgebung überdauert, betont Soziologin Katarzyna Liszkova.
Ja, es gab Vorurteile und öffentlich wurde nicht über Homosexualität gesprochen. Erst in der Mitte oder eher zu Ende der 1980er Jahre wurde dies zum Thema in Zusammenhang mit dem HIV-Virus und AIDS. Wenn über eine sexuelle Orientierung öffentlich geschwiegen wird, dann hat das zwei mögliche Folgen. Die eine ist, dass man sich nicht laut dazu bekennen kann, wer man ist. Die andere bedeutet aber auch, dass man nicht so sehr stigmatisiert wird.
Laut Liszkova zeigen Erhebungen, dass Schwule in der Tschechoslowakei im Vergleich gar kein so schlechtes Leben geführt haben.
Určitě v Praze, kde byla velká míra anonymity, která pro spoustu...
Mit Sicherheit trifft dies auf Prag zu, wo ein hohes Maß an Anonymität bestand, die für Homosexuelle und ihre Sexualität relativ praktisch ist. Schwule erinnern sich noch heute, wie beim Bau der Metro auch öffentliche Toiletten entstanden, die ein hervorragender Ort für Sex gewesen seien. Es gab aber auch Kneipen und Clubs, von denen bekannt war, dass sie gay-friendly sind. Umfragen haben gezeigt, dass man nicht automatisch ein schlechtes Leben hat, wenn man in der Gesellschaft nicht öffentlich sagen kann, wer man ist. Diese Erhebungen meiner Kollegen und Kolleginnen hier in Tschechien bestätigen, dass sich Schwule und Lesben besonders im späten Kommunismus nicht sonderlich über ihr Leben beschwert haben.
Ob ausgerechnet Sex auf öffentlichen Toiletten nun zu einem würdevollen Leben gehört, darüber lässt sich sicher streiten. Aber dies gab es auch in den Metropolen des Westens. Ein Coming-out war in der Tschechoslowakei hingegen nicht normal. Wer Pech hatte, den zwangen die staatlichen Organe zu einem unfreiwilligen Bekenntnis. Falls sich nämlich jemand mit einer Geschlechtskrankheit angesteckt hatte, meldeten die Gesundheitsämter dies wegen der Infektionsbekämpfung an den Arbeitsplatz. Dass der Kollege aus dem Nebenbüro homosexuell sei und etwa Tripper habe, bedeutete den gesellschaftlichen Tod. Und dieser führte, wenn nicht sogar zum Selbstmord, dann mindestens zum Wechsel des Arbeitsplatzes. In der Tschechoslowakei bestand des Weiteren der gesellschaftliche Druck, heiraten zu müssen. Andernfalls war die Zuteilung einer staatlichen Wohnung praktisch ausgeschlossen. Und nicht zuletzt führte der Staatssicherheitsdienst STB eine sogenannte Rosa Liste, die er zur Erpressung von Homosexuellen nutzte. Zum Abschluss der Blick in die heutige Zeit. Tschechien hat 2006 die registrierte Partnerschaft eingeführt. Ein Gesetz zur Einführung der gleichgeschlechtlichen Ehe liegt derzeit im Parlament und steht vor der Verhandlung. Die Tschechische Republik gehört also in dieser Frage weder zu den progressiven noch zu den dezidiert konservativen Ländern.
Und damit gehen wir ins Wochenende. Am Samstag hören Sie bei Radio Prag International eine weitere Folge der Serie zur 90-jährigen Geschichte unseres Senders. Darin geht es um die Hörerschaft in den verschiedenen Ländern der Erde und die Briefe, die über die Jahrzehnte aus aller Welt im Prager Rundfunkhaus eingetroffen sind. Lassen Sie sich das also nicht entgehen. Für heute verabschiedet sich am Mikrofon Daniela Honigmann. Naslyšenou.
écoutez Radio Prague International, la diffusion de nos programmes va maintenant se poursuivre en français.
Vous êtes sur Radio Prague International, à l'écoute du programme francophone diffusé depuis la capitale tchèque.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre émission de vendredi. Près d'un demi-siècle après sa parution en français, Un Africain au Groenland, récit devenu un classique de la littérature de voyage, paraît enfin en tchèque. Invité du Festival littéraire de Brno, l'écrivain Tété Michel Kpomasi, parti à 16 ans du Togo où il est né en 1941, revient sur cette aventure hors du commun, née d'une rencontre malheureuse avec un python.